Sie hören die Sendung Tagesgespräch von Schweizer Radio DRS als Podcast.
Das Tagesgespräch.
Rudi Küng, in Khartoum, in der Hauptstadt vom Sudan, sind am Samstag plötzlich Rebellen auftaucht. Das erste Mal seit Menschengedenken haben dort ein Gefecht mit der Regierungstruppe gelassen. Dann ist das irgendwann mit vielen Toten zu Ende gegangen. Weiss man heute, was da genau passiert ist?
Man weiss bis jetzt nichts Genaues. Es gibt offizielle Erklärungen von der Regierung, vom Regime, die veröffentlicht worden sind gestern. Also zum Beispiel weiss man jetzt, dass es 97 Rebellen da dabei umgekommen sind und etwa gleich viele Regierungssoldaten und 34 Zivilpersonen. Man weiss auch, dass etwa 300, offiziell 300 Rebellen verhaftet worden sind. Und wie die Rebellen nun wirklich in den Hauptstadtteil Omdurman reingekommen sind, das weiss man immer noch nicht genau. Es heisst, sie seien auch wiederum nach offiziellen Angaben, sie seien verkleidet reingekommen, also quasi, sie haben sich in die Hauptstadt reingeschmuggelt, aber wie zum Beispiel die Waffen dort hergekommen sind, und da ist die Rede von wirklich gegen 100 sättige Fahrzeuge, das sind so 4x4 Fahrzeuge, die dann drauf auf Raketenwerfer und Maschinengewehr montiert werden, wie die dort hergekommen sind. Von einer Gegend her, von Darfur, wo ja hunderte, also fast 1000 Kilometer entfernt sind, das weiss man nicht. Und das ist natürlich auch ein grosses Rätsel. Wie ist das möglich gewesen? Und die haben dann die Waffen genommen, die eingeschmuggelten Leute, und haben angefangen, gegen Militär loszuschlagen in Omdurman. Und dort hat es einen Flughafen und dort hat es auch Garnisonen.
Können Sie, Rudi Küng, sich einen Reim darauf machen, was die Aktion über die Hunderte von Kilometern weg in einer Situation, wo man ja noch kann verlieren, weil es militärisch dort sicher stärker, was die militärisch oder allenfalls politisch für einen Sinn gemacht hat? Ist das schon halbwegs klar heute?
Ich sehe zwei Elemente. Das eine Element ist ein Propagandaschlag. Dass man jetzt das Regime in seinem Zentrum, in der Hauptstadt, hat können angreifen. Das hat es ja noch nie gegeben in der Geschichte vom Sudan. Es hat überall in dem Land immer wieder Konflikte gehabt, jahrzehntelange Konflikte, aber nie in der Hauptstadt. Dass so ein Schlag können stattfinden, ist auf jeden Fall mal ein Propaganda-Erfolg. Und dann gibt es ein zweites Element. Und das ist das, was mit dem Nachbarland Tschad zu tun hat. Man darf nicht vergessen, dass im Februar eine fast gleichliche Operation im Tschad stattgefunden hat. Das ist also der westliche Nachbar vom Sudan. Und dort sind die tschadischen Rebellen von Darfur aus durchs Land durch nach N'Djamena in die Hauptstadt gegangen und haben dort den Präsident Deby fast gestürzt. Und die Seb-Aktion hat schon geheissen, die Seb ist unterstützt worden vom sudanesischen Regime, und jetzt ist quasi der Gegenschlag gekommen. Die tschadische Regierung, der Idriss Deby, hat diesen Rebellen Unterstützung gegeben, sodass sie haben in die Hauptstadt Khartoum kommen. Also das ist sicher etwas, was man muss bedenken bei dieser Aktion.
Das heißt, es ist schon mal klar, das ist eine Aktion, die nicht nur im Sudan selber irgendwie seine Gründe hat, sondern es hat mit Nachbarschaft dazu. Sie haben es erwähnt, sie haben jetzt immer von Rebellen geredet. Ist dann relativ klar, wer die sind? Sind das Leute aus dem Darfur, die seit etwa 5-6 Jahren grössere Kriegshandlungen sind mit x Toten und Millionen Vertriebenen? Oder ist auch das noch nicht so ganz sicher?
Wenn ich als Zeichen nehmen, dass das sudanesische Regime ein riesiges Kopfgeld von, ich weiß nicht, 100'000 Dollar auf den Khalil Ibrahim ausgesetzt hat, und das ist der Anführer, der anerkannte Anführer von dieser Justice and Equality Movement, von dieser Jem-Rebellengruppe aus dem Darfur, dann würde ich sagen, ganz sicher sind da Darfur-Rebellen daran beteiligt. Auch wenn die Regierung in Khartoum gesagt hat, das sind Leute aus dem Tschad, das ist der tschadische Geheimdienst, das sind tschadische Soldaten, die das durchgeführt haben. Es sind auch Sudanesen aus Darfur verhaftet worden und werden jetzt verhaftet, ständig. Die werden jetzt gesucht in Khartoum. Also man kann sagen, es geht eindeutig auch um die Rebellion im Darfur. Und der Khalil Ibrahim, der ein studierter Mann ist, ein Arzt, der erklärt, dass er will, das Regime stürzen will, nur so hänge der Sudan zum Frieden kommen. Das ist ganz sicher ein Aspekt, den man muss berücksichtigen, der sicher stimmt. Aber man muss auch daran denken, dass die Darfur-Rebellen seit dem Anfang, im Februar 2003, wo sie den Kampf gegen die Regierung aufgenommen haben, gespalten waren. Und dass es immer schon verschiedene Gruppen gab und die Spaltung, die hat sich fortgesetzt, sodass wir heute mit einer Unzahl von solchen Gruppen, Splittergruppen zu tun haben. Und das macht ja auch die Verhandlung so schwierig. Man kann aber sagen, CEM ist eine der grossen Gruppen, neben der SLM oder SLA, das heisst Sudan Liberation Army oder Sudan Liberation Movement, also Befreiungsbewegung. Das sind die beiden grossen, wobei die SLM auch schon bereits wieder gespalten ist. Also es ist sehr eine komplexe Struktur, die sich über die 5 Jahre hinweg sich ergeht. Und natürlich klar auch die Strategie vom Regime ist, die Rebellen zu spalten, weil gespalten sind sie natürlich schwächer, als wenn sie vereint würden auftreten.
Jetzt müssen wir in dem Moment vielleicht doch einen kurzen Blick in die Geschichte machen, wo nicht nur 5 Jahre Krieg sind im Sudan, sondern seit Jahrzehnten eigentlich praktisch, seit die Unabhängigkeit zurückgekommen ist. Der grosse Hauptkonflikt ist gelaufen mit dem, zwischen dem Norden und dem Süden. Hat es irgendeine Art Einigung gegeben? Hintergründe sind dort Erdölgeschichten gewesen. Wieso ist denn mit dem, der ganze Rest nicht befriedet worden? Weil im Osten hat es auch noch gekämpft und überall hat es eigentlich gekämpft. Was ist denn los, dass die alle miteinander Krieg führen?
Auch da muss man vielleicht die Antwort ein bisschen aufteilen in verschiedene Aspekte. Wenn wir einmal den traditionellen Konflikt Nord-Süd anschauen, und das ist der Konflikt, den es seit dem Anfang vom Sudan in seiner heutigen Staatsform gibt, 1956, als Unabhängigkeit von der englisch-ägyptischen Herrschaft, die es vorher gegeben hat, so ist der Nord-Süd-Konflikt hat von Anfang an bestanden. Und das ist ganz klar, der Süden ist afrikanisch, ganz klar afrikanisch dominiert, mit christlicher Religion, aber auch mit Naturreligion. Und der Norden ist ganz klar arabisch, kulturell dominiert, auch sprachlich. Und der Gegensatz, der hat zum Hauptkonflikt geführt. Und der hat ja auch jahrzehntelang hat der das Land durcheinander gebracht. Eben, Khartoum hat man nie irgendetwas gemerkt. Khartoum hat sein eigenes Leben gelebt. Aber im Süden hat es keine Entwicklung gegeben und das Land ist überhaupt nicht vom Fleck gekommen. Unter einem grossen Druck von aussen und insbesondere von den USA ist es nach langjährigen Verhandlungen im Jahr 2005 zu einem Abkommen gekommen. Und das Abkommen hat sich aber schon, ein Friedensabkommen, das hat sich schon abzeichnet, dass das kommt. Die Verhandlungen sind so lang gegangen. Und in dem Abkommen ist es im Wesentlichen darum gegangen, dass man das Einkommen vom Land teilt zwischen Nord und Süd. Und Einkommen, da muss man jetzt seit dem Jahr 1999 sagen, Erdöl. Und das ist eine ganz grosse Ressource, die der Sudan heute so stark macht. Und das ist darum gegangen, das zu teilen. Und wenn man jetzt das einfach historisch und zeitlich im Ablauf anschaut, ist es ganz klar, dass in dem Moment, wo der Norden und der Süden anfangen, den Ölreichtum von dem Land teilen, sich die im Darfur, wo eine der grössten Volksgruppen ist im Land, aber auch die im Osten anfangen, fragen, und was ist denn mit uns? Was kommen wir da dabei über? Und das ist ganz sicher ein wichtiges Motiv gewesen, dass der Darfur-Konflikt überhaupt so in dieser Schärfe ausgebrochen ist.
Also ein Folgekonflikt, weil die Einigung zwischen Nord und Süd eben nur ein Teil von der Bevölkerung, von diesen knapp 40 Millionen, man weiß ja nicht genau, wie viele es sind, überhaupt einbezogen hat und den Rest dann einfach vorne rausgelassen hat.
Jawohl, aber es muss noch etwas mehr dazukommen. Und das ist zum Beispiel gerade in der Figur von Khalil Ibrahim, dem Anführer von der CEM-Rebellenbewegung, ist das sehr gut erkennbar. Er hat ursprünglich mit dem Regime zusammengeschafft, wo das Regime 1989 die Macht an sich gerissen hat, in einem Staatsstreich, zusammen mit dem heutigen Präsident Omar el-Bashir, ist mit denen zusammen gewesen und hat sich versprochen, durch das Zusammengehen mit der Zentralregierung eben eine bessere Verteilung der Ressourcen zu erwirken. Und er hat aber dann gleich gemerkt, dass das Regime von Bashir, also die starken Leute in dem Regime, am Darfur überhaupt nicht interessiert sind. Das ist auch ganz leicht ersichtlich, weil das ist eben eine sehr grosse Volksgruppe. Und die könnte dem Regime gefährlich werden, wenn sie irgendwie zu etwas wie einer vernünftigen Abstimmung, also einer Wahl kommt in dem Land. Und so hat es eine Spaltung gegeben. Und das ist ganz ein wichtiger Punkt auch, dass die Rebellen irgendwann auch mit dem Regime verhängt gewesen sind und jetzt den Machtkampf führen. Also da ist auch noch ein Element von Machtkampf und vielleicht sogar kann man auch noch sagen, von Rache für etwas, wo sie nicht erfüllt haben, so wie sie sich das vorgestellt haben, die Rebellen. Dazu kommt aber noch ein zweiter Punkt, also beziehungsweise ist jetzt bereits schon ein dritter. Man muss den Darfur auch noch anschauen unter dem afrikanischen und arabisch-kulturellen Hintergrund. Die CEM-Rebellen-Gruppe, die hat sehr stark einen arabischstämmigen Hintergrund, während es andere Rebellengruppen gibt, die viel stärker einen afrikanischen Hintergrund
haben. Aber beide im Darfur irgendwie verankert.
Beide im Darfur verankert und wo tatsächlich auch schwierig machen, wie die sich zusammenfinden. Weil die Regierung natürlich im Kampf gegen die Rebellen, die da im Februar 2003 angefangen haben, sie angreifen, den Gegensatz ein bisschen ausgenutzt haben und die arabischstämmigen Leute um sich versammelt haben, denen Waffen gegeben haben, um gegen die Rebellen zu kämpfen. Das sind die berühmten Janjaweed, Reitermilizen, das sind die Viehtreiber, Viehzüchter, die dann eben gegen die eher sesshafte Bevölkerung, die Landwirtschaft treibt und eben eher afrikanisch ist. Und das sind alles nur Annäherungen, das kann man nicht im einzelnen Fall immer genau so haarscharf trennen. Aber das ist ein, da hat man den Konflikt wie ausgenutzt. Das Regierungsregime hat das wie ausgenutzt, einen alten, bestehenden Gegensatz und hat auf dem seinen Kampf gegen die Rebellen in dem Darfur können führen und führt ihn heute noch so.
Jetzt ist ja genau das, was Sie jetzt vorhin erklärt haben, Rudi Küng, dass es eigentlich alte lokale Konflikte zwischen den nomadisch lebenden und sesshaften Bauern dazu gebraucht wurde, zum sagen, es ginge da um eine Art Umweltkonflikt, um Konflikt um einen Mangel zu Wasser wegen der Dürre. Es ist eine Art der erste Umweltkrieg. Ist das eine These, die Sie für richtig halten, so wie Sie das Land kennen?
Ich halte sie für nicht richtig. Ich weiss aber, dass ganz berühmte Leute wie der Kofi Annan sie auch zu eigen gemacht haben. UNO-Organisationen haben sie sich zu eigen gemacht. Ich würde auch da wieder sagen, man darf die Ursache und Wirkung nicht verwechseln. Es ist so, dass tatsächlich mit der fortschreitenden Verwüstung in dem Gebiet, und das Darfur ist natürlich ein Wüstengebiet, das grosse Probleme hat, jetzt gerade in der Klimaveränderung, dass es da zu Wassermangel kommt und dass das noch einen verschärfenden Einfluss tatsächlich hat. Aber wenn man das ein bisschen in der Vergangenheit anschaut, so haben die viehtreibenden Volksgruppen immer mit den ackerbauernden Volksgruppen bestens harmoniert. Es ist nämlich darum gegangen, dass wenn die geerntet hatten, haben die anderen ihr Vieh auf die abgeernteten Felder getrieben. Die haben dann dort noch abgeraset. Dafür haben sie etwas müssen zahlen. Das heisst, die Ackerbauern haben noch etwas mehr dafür bekommen. Das sind traditionelle Verhaltensmuster gewesen, die natürlich immer ein bisschen Konflikt beinhaltet haben und was auch etwa die zu kriegerischen, sagen wir mal, bewaffneten Aktionen gekommen ist. Und es ist auch so, dass es natürlich immer das Problem war vom Wasser und dass sich das verschärft. Aber damit wollen den Darfur-Konflikt erklären, wäre völlig falsch. Ich würde nochmal sagen, das Öl steht an allererster Stelle. Es geht darum, die Ressourcen von dem Land gerecht zu verteilen. Darfur ist völlig unterentwickelt. Ein bisschen mehr als der Süden, aber auch sehr unterentwickelt, wenn man das vergleicht mit dem Zentrum des Landes, mit Khartoum und Umgebung. Also das muss man schon so in dem Zusammenhang sehen.
Und wo sind denn Gründe dafür, dass das Zentralregime unter dem Bashir so brutal eingegriffen hat in dem Darfur und dort eben irgendwie, man schätzt 250'000 Tote, 2,5 Millionen Vertriebene, so massiv dort eingefahren ist, dass sich die ganze Welt empört. Allerdings muss man auch sagen, im Prinzip nicht wahnsinnig viel Macht dagegen.
Ja, es ist eigentlich ja verrückt, dass man nicht so viel macht, wenn man sich überlegt, dass 2,5 Millionen Menschen in Zelten leben müssen, in Lagern leben müssen, die vorher in ihren Dörfern waren. Und das zeigt ja eben, der Krieg ist ein Krieg gegen die Bevölkerung. Und man muss sich das so vorstellen, das Regime in Khartoum ist eine sehr kleine Volksgruppe. Das ist eine kleine Gruppe von Leuten, die am Nil entlang leben und die schon immer im Sudan, natürlich eben in einem wüstenähnlichen Gebiet, natürlich beim Wasser gewesen sind. Dorther kommt sozusagen der Adel vom Sudan und darauf stützt sich das Regime. Ganz kleine Volksgruppe, 0, irgendwas Prozent von der Bevölkerung von etwa 36 Millionen. Der Darfur ist im Gegensatz zum Süden ein muslimisches Gebiet, ein arabisch sprechendes Gebiet. Das heisst, während das Regime können gegen den Süden einen antichristlichen Kampf führen und einen antiafrikanischen sozusagen und damit eigentlich ziemlich viel Unterstützung noch können finden im Norden, geht es jetzt im Darfur. Da geht es um Muslime und da geht es auch um arabischstämmige Leute, das heisst um die eigenen Leute. Die sind im Prinzip noch viel gefährlicher als die im Süden. Das heisst, irgendwie, wenn ich das schon mal angedeutet habe, wenn es Wahlen gibt, dann hätten die so ein unheimliches Gewicht, weil das sind etwa 6 Millionen von diesen 35 Millionen, sind Darfuris. Und ich denke, das Regime hat realisiert, wenn jetzt die Rebellion im Darfur losgeht, also das war im Jahr 2003, dann ist das eine ernsthafte Rebellion und wir müssen etwas dagegen machen. Auch haben die Rebellen am Anfang äußerst grossen Erfolg gehabt. Die haben in der Hauptstadt von Darfur in El Fasher, haben sie innerhalb von kürzester Zeit den Militärflughafen angegriffen und Dutzende von Flugzeugen und Helikoptern am Boden zerstört und sind dran gewesen, die ganze Stadt zu erobern. Und dort hat das Regime quasi wie die Notbremse gezogen und hat dann die Janjaweed-Milizen mobilisiert. Und die sind dann losgegangen. Jetzt haben sie nach maoistischem Prinzip müssen sagen, wir müssen das Wasser ablassen für die Rebellen. Und Wasser ablassen heisst, wir müssen die Dörfer kaputt machen, wo die ihren Rückhalt haben, wo die Nahrung finden, wo die ihre Waffen können verstecken und so weiter. Darum ist der Krieg ein Krieg gegen das Volk geworden, gegen die Bevölkerung von Darfur und darum so grausam mit seinen Auswirkungen.
Jetzt haben Sie ganz am Anfang gesagt, Rudi Küng, dass auch Verwicklungen da sind mit dem Tschad. Jeweils die einen Rebellen gehen im anderen Land Unterstützung und Rückzugsgebiet suchen und gehen wieder retour zurück. Ist dann das Risiko da, dass da ein, quasi in diesem Sahara-Gebiet, also im östlichsten Teil von dem Sandgürtel, ein grösserer Krieg zwischen den Ländern aufkommt in der nächsten Zeit?
Ja, man hat eigentlich in den letzten wenigen Jahren nicht so gedacht. Aber wenn ich jetzt mir vorstelle, dass so eine Attacke im Februar auf die Hauptstadt vom Tschad und N'Djamena stattfindet und jetzt im Mai findet so eine Attacke auf die Hauptstadt Khartoum statt, dann müssen wir vielleicht anfangen, ein bisschen neu die ganze Situation analysieren und sagen, ja, vielleicht dann tatsächlich die beiden Regime mal noch daran denken, sie müssen Krieg gegeneinander führen. Bis jetzt führen sie ja einen Stellvertreterkrieg. Und zwar muss man das so sehen. Warum Stellvertreterkrieg? Die Darfur-Rebellen, die sind ethnisch verwandt auch mit den ost-tschadischen Leuten. Und der Präsident im Tschad ist genau so einer. Der Stamm heisst Sagawa. Und von daher ist der tschadische Präsident immer schon, allein durch seine Herkunft, aber auch durch seine Handlungen, einer war, der die Darfur-Rebellion unterstützt hat. Und das weiss natürlich das Regime in Khartoum, dass da eine Art eine Allianz stattfindet. Und auch der ganze Rückhalt, der logistische Rückhalt, Waffenrückhalt, haben die Darfur-Rebellen hauptsächlich aus dem Tschad. Darum hat dann eben auch das Regime vom Sudan angefangen, tschadische Rebellen unterstützen, weil der Idriss Deby natürlich auch wiederum einer ist von vielen Volksgruppen in dem Tschad und auch bedroht ist. Und so gibt das Regime in Khartoum die tschadische Rebellenunterstützung. Und so ist da ein Stellvertreterkrieg geführt worden. Bisher ist es noch nicht zu der wirklich direkten Konfrontation zwischen den beiden Ländern, Tschad und Sudan, gekommen. Aber ich würde es heute nicht mehr ausschliessen, auch wenn ich es mir nicht möchte vorstellen.
Solche Krieg hat es ja gegeben. Vor etwa 20, 30 Jahren in Libyen ist es gegangen. Jetzt ist in dem Sudan, ich habe es auch gesagt, am Anfang mit dem Gespräch Rudi Küng, der Nord-Süd-Konflikt irgendwie geregelt worden, so einigermaßen, allerdings unter Ausschluss von einer Reihe von Gruppierungen. Die Schweiz hat dort auch eine gewisse Rolle gespielt. Sehen Sie eine Chance, dass jetzt der Darfur-Konflikt und die anderen, was in der anderen Randgebiet von dem Sudan einer hat, irgendwie zu einer friedlichen Lösung können geführt werden? Oder kann man das heute praktisch vergessen?
Man muss einfach sagen, dass es unendlich viel schwieriger scheint als der Nord-Süd-Konflikt. Ich habe das vorher ja versucht, ein bisschen darzustellen, dass der Nord-Süd-Konflikt irgendwie so eine ganz klare Trennung hatte.
Also Religion und
Ethnie. Religion und Ethnie, wo so klar, eben aber auch das Afrikanische gegen das, also das Arabischstämmige gegen das Afrikanische. Irgendwie hat man das kann man physisch so anschauen. Ein Darfuri von einem Khartoumi zu unterscheiden, ist sehr schwierig, aber ein Khartoumi von einem Südsudanesen zu unterscheiden, ist ganz leicht. Das sieht jeder Mensch, das sieht jedes Kind. Und von daher sind dort die Fronten so klar gewesen und es war trotzdem sehr schwierig gewesen, Frieden zu schliessen und die Schweiz hat tatsächlich eine gewisse Rolle gespielt. Jetzt gibt es auch sehr viele Versuche, das muss man wirklich sehen. Die Afrikanische Union, der libysche Führer Gaddafi, die Europäische Union bietet sich an, bisher noch nicht so sehr die USA und das ist eigentlich der entscheidende Faktor, wo wird nötig sein, um die Gespräche zu führen, aber bisher hat man es einfach nicht geschafft. Man hat zwar ein Friedensabkommen durchgepaucht im 2005 in Abuja, in Nigeria, aber dort hat nur noch eine von diesen Rebellengruppen mitgemacht, die anderen haben nicht mitgemacht und das hat man ja quasi können voraussehen, dass das nicht kann funktionieren. Und seither hat man etwa drei weitere solche Abkommen versucht zu schliessen und man hat es einfach nicht geschafft. Jetzt kommt noch dazu, dass die Rebellen so gespalten sind untereinander, dass es sehr schwierig ist, die alle herzubringen, dass es viele von diesen Grüppeln gibt, die behaupten, ich bin ein Rebell, ich habe einen so den und den Anhang und das gar nicht klar ist. Und dann gibt es wiederum die anderen, die sagen, ja, das sind gar keine rechten Rebellen, warum dürfen die am Tisch sitzen? Also das macht das so komplex, dass ich im Moment wirklich nicht sehe, wo da der Frieden soll herkommen.
Dann wäre die Frage zwischen dir ganz kurz, was halt denkt das heutige Regime um den Bashir an der Macht?
Ich denke, es ist ganz klar ihr Reichtum durchs Öl. Das hat man auch geschichtlich gesehen. Das Regime hat immer so ein bisschen zittert und ist eigentlich eher schwach gewesen bis zu dem Moment, wo das Öl geflossen ist. Und das Öl fließt ja dank der Chinesen, dank China, wo das die ganze Förderung und Pipeline als Rote Meer ermöglicht hat. Von dort ist es bergauf gegangen, weil die haben können Waffen kaufen, noch und noch und noch, und haben sich so können absichern. Es gibt einen irrsinnigen Geheimdienst, militärischen Geheimdienst. Aber man muss sich wirklich fragen, kann sich das Regime immer halten? Also wenn so ein Schlag jetzt wie der auf Khartoum möglich ist, ist das nicht eventuell möglich gewesen, weil da im Regime selber neu mit Stellen unzufrieden worden sind, die denen das überhaupt ermöglicht haben, diesen Rebellen? Weil das ist noch immer eine Theorie, die ich selber in meinem Kopf ein bisschen umeinander studiere. Die können doch nicht einfach in das Omdurman reinkommen sein, ohne dass das irgendjemand gewusst hat. Also da könnte man ja denken, vielleicht das Regime, dass sich das von innen her anfängt, ein bisschen aufweichen. Aber das sind Spekulationen.
Da kommt dann auf die nächste Garnitur von Leuten, die profitieren. Sie haben China erwähnt, wo Öl bezieht aus dem Sudan als Hauptabnehmer. China bezieht auch Öl aus dem Tschad, wo auch in dem Konflikt irgendwie hängt. Ist dann im Prinzip denkbar, Rudi Küng, dass China, wo sich immer mehr engagiert in Afrika als Konsument von Gütern dort, sagt, wir wollen keinen Krieg dort, wo wir das Öl haben, jetzt machen endlich Frieden, und quasi die Rolle vom Friedensstifter aus eigenem materiellen Interesse übernimmt, irgendwann einmal in absehbarer Zeit.
Also ich würde das nicht ausschliessen. Es ist zwar im Moment nicht gerade Mode, dass man China in einem positiven Licht sieht, das Gegenteil ist eher der Fall, aber man muss wirklich sehen, China hängt heute von dem Erdöl aus dem Sudan ziemlich stark ab. Das ist sehr wichtig für China, aber es langt natürlich nie nicht hin und fängt jetzt an, in Tschad sich viel, viel stärker auch zu engagieren und an der Erdölproduktion beteiligen. Und die Erdölproduktion ist noch nicht alt, die ist nur ein paar wenige Jahre alt im Tschad. Und China wird all die Rohstoffe brauchen und ich könnte mir denken, dass tatsächlich ihr Interesse ist, eine Befriedigung und vor allem nicht so eine Eskalation, wie wir sie vorher ganz kurz skizziert haben, und dass da China könnte neu eine Rolle von einem Vermittler spielen. Das hat übrigens schon in einem ersten Zug stattgefunden. Die UNO-Truppen, die im Darfur aufgebaut werden, hat das Regime von Khartoum immer abgelehnt und abgelehnt. Und es war ganz eindeutig chinesischer Druck gewesen, dass das Regime jetzt einmal mindestens formell dazu Ja gesagt hat. Das heisst noch nicht, dass die Truppe dort ist, von diesen 26'000, die dort sind, sind bis jetzt vielleicht etwa 7'000-8'000 dort und die haben dann fehlt an logistischem Material. Also das Regime tut das weiterhin versuchen zu verhindern, aber ich denke, der chinesische Einfluss könnte wachsen.
Jetzt haben Sie geschildert, Rudi Küng, die unendlich komplizierten Interessenverflechtungen im Land selber von den verschiedenen Gruppen, die dort sind, lokale, andere, die Interessen von aussen, die ins Land kommen, von Ländern, die Rohstoffe wollen. Es hat Friedensbemühungen gegeben. Das Land hat seit 40, 50 Jahren eigentlich dauernd irgendwo Bürgerkrieg oder meistens gerade mehrere nebeneinander. Irgendein Frieden, irgendetwas, so etwas Ähnliches. Ist das absehbar in nächster Zeit oder geht das einfach so weiter?
Es ist so, dass sich natürlich mit dem Abkommen von 2005 zwischen dem Norden und dem Süden einiges verändert hat. Es ist im Süden jetzt kein Krieg. Und insofern im Norden auch nicht. Also wenn ich jetzt mal von dieser Attacke, die Darfur kommt, auf Khartoum. Das ist eine Chance und eine Verbesserung. Allerdings, wenn man dann ein bisschen genauer hinschaut, muss man wiederum feststellen, um die ganz zentralen Erdölgebiete zwischen Nord und Süd wird noch immer gestritten. Und es kommt noch immer dort wieder zu militärischen Scharmützel oder Schlimmerem, wo auch wieder Bevölkerungen massakriert und vertrieben werden und auf Leute geschossen wird, wegen dem Erdöl. Das sind ganz präzise Gebiete, die man benennen kann. Also, ich würde sagen, man hat nicht damit gerechnet, dass es im Süden, also zwischen Nord und Süd, könnte zu so einem Abkommen kommen. Man hat dann gesagt, ja, das wird ganz gleich wieder zusammenbrechen und es hat bis heute ist es nicht zusammengebrochen. Es ist noch nicht Frieden, aber es ist etwas Besseres, als was vorher war. Und wenn man dieser Zeit, dieser langen Zeit vielleicht einen Lauf lässt, dann würde ich es nicht ausschliessen, dass es zu einer Einigung kommt. Ich will auch nicht verhehlen, dass meine Lösung würde heissen, das Regime muss weg. Sudan könnte eine demokratische Tradition haben. Das würde sehr gut dazu passen, zu so einem Vielvölkerstaat. Das könnte ein föderalistisches System aufbauen. Und wenn ein Regime könnte wie das jetzige könnte entfernt werden, ohne dass einfach gerade das ersetzt wird, wie sie es vorher andeutet, dann durch irgendwelche Neuen, die einfach auch dann für sich selber schauen wollen, dann hätte das Land eine Chance. Aber es ist eine Zukunftsmusik, wo man nicht recht weiss, wo der Boden drunter ist.
Also wahrscheinlich ist, dass die Katastrophe noch Jahre oder Jahrzehnte weitergeht.
Also ganz sicher für den Darfur, da sehe ich im Moment schwarz und sehe ich wenig Lösungsmöglichkeiten.
Rudi Küng, besten Dank für das Gespräch. Weitere Informationen zur Sendung Tagesgespräch und zum Podcast-Angebot von Schweizer Radio DRS finden Sie auf unserer Website drs.ch.